Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Berichte über die mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine haben international Bestürzung ausgelöst. Noch gibt es viele offene Fragen über Tathergänge und Verantwortliche. Für Historiker, die sich mit kriegerischen Auseinandersetzungen in der Moderne beschäftigen, kommen solche Berichte nicht überraschend. Was weiß die Forschung über die Rahmenbedingungen von Kriegsverbrechen? Patrick Seibel berichtet.
Die Geschichte bewaffneter Konflikte seit dem 20. Jahrhundert ist voller Berichte über Kriegsverbrechen. Vor allem sogenannte hybride Kriege, in denen sich nicht nur zwei reguläre Armeen gegenüberstehen, sondern in die auch inoffizielle Kämpfer und Kampfverbände involviert sind, werden häufig von Gewaltexzessen begleitet. Der Historiker Bernd Greiner hat darüber geforscht und eine vielbeachtete Studie über das von US-Soldaten verübte Massaker von My Lai im Vietnamkrieg veröffentlicht. Für ihn passen die Berichte aus der Ukraine zu historischen Forschungsergebnissen über frühere Konflikte.
Das überrascht mich keineswegs, denn das ist ein Kennzeichen aller asymmetrischen Kriege, also von Kriegen, in denen David gegen Goliath kämpft, in denen die eine Seite über eine vermeintlich überlegene Bewaffnung verfügt und die andere Seite aus einer Position der Unterlegenheit heraus kämpft. Dass diese asymmetrischen Kriege für Gewaltexzesse anfällig sind, kennen wir aus den Beispielen Algerien, Vietnam, Irak, Afghanistan, um allein Beispiele aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu zitieren.
Auch wenn noch viele Fragen zu Einzelheiten der Geschehnisse in der Ostukraine offen sind, erkennt Bernd Greiner drei Faktoren, die das dortige Geschehen in eine Kontinuität stellen mit Erfahrungen aus anderen Kriegen. Erstens, dass den russischen Soldaten offenbar teils nicht klar war, in was für einen Krieg sie da zogen.
Die zweite ist, dass diese in der Ukraine eingesetzten russischen Truppen schlecht geführt werden. Das dritte Kriterium, das Vergangenes mit Gegenwärtigem verbindet, ist, dass offenbar viele dieser Truppen miserabel ausgebildet sind.
Und wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es zu exzessiven Gewalthandlungen der Soldaten gegen Zivilisten kommt. Ausgelöst werden diese teils auch durch das Gefühl von Angst.
Angst spielt in dem Zusammenhang eine ganz elementare Rolle. Insofern, als wir diese Gewaltexzesse sehr oft vorfinden bei Truppen, die mehr oder weniger ziel- und orientierungslos in ihren Einsatz geschickt werden, die in einer fremden Umgebung agieren, die sie überfordert und die sich Angriffen eines scheinbar unterlegenen Gegners ausgesetzt fühlen, auf die sie sich keinen Reim machen können. Das sind Situationen, die für Angstzustände elementar sind.
Angst ist eine mächtige Emotion. Dass sie Gewalt auslösen kann, ist in der Psychologie lange bekannt. Die Entscheidung für oder gegen Gewalt fällt aber nicht automatisch. Sie wird begleitet von der Bewertung der Situation. Wenn sich Menschen in Angst zur Gewalt entschließen, dann geschieht dies im Normalfall als Reaktion auf eine als Bedrohung bewertete Situation, die keine Fluchtmöglichkeit offen lässt. Im Krieg allerdings kann die Anwendung von Gewalt von einer reinen Reaktion in eine Eskalation münden, erklärt Julian Keil, Professor für biologische Psychologie an der Universität Kiel.
Ein wichtiger Schritt bei dem Sprung von Angst zu Gewalt ist ein Zwischenschritt über die Dehumanisierung eines Gegners. Also nehme ich mein Gegenüber als Menschen wahr.
Wenn eine solche Dehumanisierung stattfindet, das Gegenüber also nicht mehr als Individuum, als Mensch wahrgenommen wird, dann ändert sich auch der Charakter der Gewalt. Indem zum Beispiel der Gegner nicht mehr als Mensch, sondern etwa als Tier, auf das Jagd gemacht werde, angesehen wird. Gewalt als Belohnung quasi, um den Unerträglichen in einen psychologisch lustvollen Erregungszustand umzuwandeln. Das kann aus Sicht der biologischen Psychologie ein Mechanismus bei Kriegsverbrechen sein. Der Historiker Bernd Greiner hat aus Interviewprotokollen mit Tätern in Vietnam die Einsicht gewonnen, dass diese Gewalt auch als Mittel einsetzten, um die Kontrolle über eine unübersichtliche Situation zurückzugewinnen. Auch diese Motivation ist für den Psychologen Julian Keil plausibel.
Ein zweiter Aspekt, der da noch ganz wichtig wird, ist, dass in so einer Situation wie im Kontext von exzessiver Gewalt es natürlich auch zu einer Dissoziation kommen kann, also zu einer eigenen Erfahrung, dass die Situation nicht mehr der gelernten Realität entspricht. Mein Gegner trägt keine reguläre Uniform, also es gibt Angriffe aus dem Hinterhalt. Das kann dann eben zu dem Erleben von die Regeln, die ich gelernt habe, die gelten hier nicht mehr, also zum Erleben von Unwirklichkeit führen, das dann eben auch wieder zu diesem gewalttätigen Verhalten beitragen kann.
Von Dissoziation spricht die Psychologie, wenn zum Beispiel aufgrund von extremer Panik Teile der psychischen Funktionen sich voneinander trennen. Dabei kann sich beispielsweise die Wahrnehmung eigenen Handelns vom eigenen Körper, vom eigenen Ich, von der Erinnerung abspalten. Die Folgen sind dann beispielsweise Gedächtnislücken nach extrem traumatischen Erlebnissen. Aus den Quellen über frühere Kriegsverbrechen wissen wir, so der Historiker Bernd Greiner, wie schnell entgrenzte Gewalt zur Gewohnheit werden kann.
Also es gibt Interviews mit an Massakern beteiligten Soldaten aus verschiedenen Kriegen, in denen einerseits gesagt worden ist, ja, es gab diese Hemmschwelle, also gegenüber Unbewaffneten in dieser Weise exzessive Gewalt an den Tag zu legen, praktisch zum Mörder zu werden. Aber in dem Moment, wo es einmal gemacht worden ist, wäre es einfach gewesen. Danach.
Greiner betont zugleich, wie wichtig bei solchen Vorgängen äußere Faktoren sind. Lässt die Führung die Soldaten etwa bei Racheakten bewusst gewähren, erhöht das die Wahrscheinlichkeit von Kriegsverbrechen massiv. Was dem Psychologen Julian Keil wichtig ist, auch Soldaten müssten ihrer Angst nicht hilflos gegenüberstehen. Es gäbe, auch wenn die äußeren Umstände in Kriegen dramatisch schwieriger sind als im zivilen Leben, immer noch die Subjektautonomie.
Denn wir haben immer noch jedes Individuum, jeder Mensch die Möglichkeit, auch handelnd einzugreifen. Das sind keine Automatismen, sondern es gibt die Handlungskontrolle, Handlungsinhibition, die Möglichkeit auch von gewalttätigen Handlungen zurückzutreten.